Hallo und herzlich willkommen zu Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute beschäftige ich mich mit dem Christopher Street Day, kurz CSD. Ausschlaggebend dafür war ein Kommentar zur Pride-Parade in Wien, in dem sie den CSD erwähnten. Ich mache hier ein Geständnis, mir sagte diese Abkürzung zunächst einmal nichts, auch wenn ich meinte, sie schon einmal gehört zu haben, aber es nicht mehr zuordnen konnte. Also fragte ich nach. Ja, ich hätte es auch googeln können, stimmt. Aber es ging mir bei der Frage um zweierlei. Übrigens gilt das immer, wenn ich so etwas nachfrage. Erstens, wie geht die oder der Poster, Posterin mit meiner Frage um? Also geht sie oder er mich an, weil ich so dumm bin, das nicht zu wissen, oder wird auf meine Frage eingegangen und entsprechend beantwortet? Wurde sie in dem Fall, was mich bereits äußerst positiv überraschte. Womit ich bei zweitens bin. Es gibt nämlich genügend Menschen, die wohl auch nicht wissen, was es bedeutet, nicht fragen und einfach weiter scrollen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man völlig ungeniert weiter auf den Pride Month losgehen kann und man findet sich dabei in guter Gesellschaft. Mehr oder weniger. Denn es wird nicht hinterfragt oder auch nur genauer hingesehen, sondern einfach einmal drauf losgeschimpft. Wir bräuchten diesen ganzen Wogengrün, linksversifften Unsinn nicht. Das durchzieht sämtliche Beiträge. Irgendwo finden Sie immer solche Kommentare. Interessant daran ist, dass das Aussprechen für die gleiche Berechtigung aller Formen des Zusammenlebens und des Liebens sofort als woke bezeichnet wird. Wenn es nicht abwertend gemeint wäre, müsste man dem uneingeschränkt zustimmen. Doch das ist es. Woke, also wach und aufmerksam zu sein, klingt doch nun wirklich nicht negativ. Aber es wurde dazu gemacht. Also, wer achtsam und rücksichtsvoll mit anderen Lebensmodellen umgeht, ist zu verurteilen. So kommt es an und ist wohl auch so gemeint. Dann soll es auch noch grün sein. Grün als Parteifarbe gemeint, als wenn es immer nur Grüne wären, die sich für diese Menschen einsetzen. Oder soll man daraus schließen, dass man zur Grünwählerin dadurch wird? Oder bedeutet es einfach, ich mag Grün nicht und deshalb ist alles, was ich sonst noch nicht mag, Grün zuzuordnen? Ein äußerst infantiles Argumentationsmuster. Bleibt noch links. Für Vielfalt und für das Leben einzutreten ist genuin links. Daran gibt es nichts zu rütteln und es ist dann auch keine Abwertung der Linken, sondern ein Kompliment. Denn demgegenüber ist offenbar rechts für Lebensfeindlichkeit und Einfalt. Was auch hinkommt. Deshalb danke. Wenn man die Hintergründe des Pride Months kennt, so scheint es in einem neuen Licht. Deshalb, was hat es damit auf sich? Es begann in der Nacht zum 28. Juni 1969, also mittlerweile vor 56 Jahren. Und zwar in einer New Yorker Bar, dem Stonewall Inn, in der Christopher Street im Stadtteil Greenwich Village. Damit haben wir schon mal die namensgebenden Komponenten beieinander, nämlich die Christopher Street. Bei dieser Bar handelt es sich um eine Bar, in der Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen verkehrten. Damals, im Jahre 1969, war Homosexualität in vielen Teilen der USA illegal. Und für jene, die sich nun über die Rückständigkeit der US-AmerikanerInnen mokieren möchten, sei gesagt, dass es in Österreich so war, dass Homosexualität bis ins Jahr 1971 unter Totalverbot stand. Das heißt, erst vor 54 Jahren wurde dieses Totalverbot für homosexuelle Handlungen aufgehoben. Diese waren mit Strafen von 1 bis 5 Jahren Kerker bedroht. So der Paragraph 129 IB des Strafgesetzes. Dieses Gesetz war seit 119 Jahren unverändert geblieben, Also, seit es unter Kaiser Franz Josef 1852 verschärft worden war. Dennoch war die Angleichung nicht vollständig, beziehungsweise die Diskriminierung nicht gänzlich aufgehoben. Denn es blieben Werbe- und Vereinsverbot wie auch ein Prostitutionsverbot bestehen. Und es galt für männliche Homosexuelle ein Mindestalter von 18 Jahren. Die strafrechtlichen Diskriminierungen wurden erst 2002 vollständig beseitigt. Und 2010 wurde die eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle eingeführt. Aber nun wieder zurück in das Jahr 1969 nach New York in die Christopher Street. Das Stonewall Inn war neben anderen Bars und Kneipen für viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen die einzige Möglichkeit, um offen sie selbst sein zu können. Diese Bar war bekannt für Inklusion und auch ein geschützter Raum für SexarbeiterInnen und Obdachlose. Damit war die Abwehr gegen die Polizeikräfte in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 nicht nur ein Protest wegen einer Polizeirazzia, es wurde damit der geschützte Raum verteidigt. Auch wenn es nach wie vor unterschiedliche Auffassungen gibt, wann genau der Aufstand begann, so waren sich die Menschen zumindest darüber einig, dass Three Women of Color eine entscheidende Rolle spielten, nämlich Marsha P. Johnson, Sylvia Rivery und Stormé Della Barrier. Diese haben die Gäste dazu animiert, sich endlich gegen die Polizei zu wehren. Transpersonen waren es gewohnt, Drangsalierungen ausgesetzt zu sein, in erster Linie durch die Polizei. Menschen, die dem zugewiesenen Geburtsgeschlecht nach männlich waren, wurde es verboten, Frauenkleider zu tragen. Umgekehrt war es dasselbe. Polizisten drängten Marsha und Sylvia und weitere Drag Queens in die Toiletten der Bar und unterzogen sie einer Leibesvisitation. Wenn sie männliche Geschlechtsmerkmale aufwiesen, wurden sie festgenommen. Marsha und Sylvia leisteten den Anweisungen keine Folge und wehrten sich. Dadurch wurden die Spannungen zwischen Gästen des Stonewall Inns und der Exekutive verschärft. Kurz darauf ertönten Rufe und Gesänge wie Gay Power oder We Shall Overcome. Vor dem Lokal kam es zu einer Versammlung. Stormé Delawarie, eine Lesbe aus Louisiana, Tochter einer afroamerikanischen Mutter und eines weißen Vaters, wurde mehrmals mit einem Polizeihelm auf den Kopf geschlagen und anschließend in ein Polizeifahrzeug gedrängt. Warum macht ihr nichts? Ihr ging ihre Frage an die Umstehenden. Diese reagierten und halfen denen, die in der Bar verblieben waren, bewarfen Polizisten mit Münzen und Flaschen, woraufhin sie sich in die Bar zurückzogen. Die Menschenmenge vor der Bar wurde immer größer. Viele Menschen, die bis dahin die ständig durchgeführten Razzien, Identitätsfeststellungen und Anklagen widerstandslos über sich ergehen hatten lassen, hatten erstmals das Gefühl, sich wehren zu können. Sie zeigten, dass sie Diskriminierung nicht länger hinnehmen wollten. Die nachkommenden Polizeikräfte brachten Tränengas mit, um die Menschen auseinanderzutreiben. Doch es kamen immer mehr und der Aufstand dauerte 4 Tage lang. Dieser Aufstand wurde zum Symbol, denn er zeigte, dass eine einzelne Entscheidung, eine instinktive Reaktion auf Unrecht der Auslöser für eine ganze Bewegung sein kann und damit den Gang der Geschichte verändert. Am Anfang des Abends konnte noch niemand absehen, dass die Handlungen von Marsha, Sylvia und Stormé eine entscheidende Rolle für die Rechte der LGBTI-Personen auf der ganzen Welt bedeuten würden. Sie hatten sich zwar schon zuvor für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen und SexarbeiterInnen eingesetzt, aber erst die Beteiligung am Stonewall-Aufstand führte dazu, dass sie später die Organisation STAR, also Street Transvestite Action Revolutionaries, gründeten und zu führenden Mitgliedern der politischen Lesben- und Schwulengruppe Gay Liberation Front wurden. Stormé Delaware war auch zuvor schon eine bekannte Figur der LGBTI-Community auf der Christopher Street gewesen und trat als Drag King und Moderatorin bei Veranstaltungen in der Gegend auf. Nach dem Stonewall-Aufstand wurde sie als Schutzengel der Lesben bekannt und arbeitete als Türsteherin in den Lesbenbars im West Village. Marsha Sylvia und Stormé haben gezeigt, dass es manchmal nur einer einzigen mutigen Tat bedarf, die den Menschen zeigt, wie die Welt aussehen könnte, wenn alle zusammen Gleichheit fordern. Ein Jahr nach dem Stonewall-Aufstand am 28. Juni 1970 kamen viele Menschen zum Stonewall Inn und erklärten diesen zum Jahrestag der Befreiung zum Christopher Street Liberation Day. Der Gedenkmarsch wurde im Nachhinein zum ersten LGBTI Pride Festival erklärt und wurde zum Ausgangspunkt für Bewegungen und Veranstaltungen, die sich für LGBTI-Rechte stark machten auf der ganzen Welt. Die in jener legendären Nacht Beteiligten wurden zu Vorbildern und MotivatorInnen, sich Engstirnigkeit entgegenzustellen und Vielfalt zu feiern. Mittlerweile, mehr als 50 Jahre danach, gibt es weltweit hunderte Pride-Festivals. Aber in einigen Teilen der Welt ist es immer noch extrem gefährlich, sich für LGBTI-Rechte einzusetzen. Von Gefängnisaufenthalten bis hin zur Todesstrafe könnten drohen. Doch auch in Europa wird der Rückenwind wieder schärfer. Wer meint, dass die Geschichte ein Fortschreiten ist, sieht sich getäuscht. Homophobie wird wieder stärker und gerade deshalb ist es wichtig, sich sichtbar zu machen und sichtbar zu bleiben. Lautstark und unüberhörbar. Spannend ist, dass sich Menschen daran stören, dass andere sich kleiden, wie sie wollen. Dazu gibt es einen aktuellen, spannenden Vorstoß von zwei republikanischen SenatorInnen im US-Bundesstaat Arkansas. Diese wollen Minderjährigen vorschreiben, welche Frisuren erlaubt und welche verboten sind. Die agierenden Personen, die republikanischen Abgeordneten Mary Bentley und Alan Clark, die einen Gesetzesentwurf eingebracht haben, wonach vermeintlich falsche Frisuren oder Kleidung bei Minderjährigen unter Strafe gestellt werden soll. Demnach kann jeder zivilrechtlich belangt werden, der die soziale Transition von Minderjährigen unterstützt, including without limitation changes in clothing, pronouns, hairstyle and name, also auch durch den Haarschnitt oder falsche Kleidung. Der Gesetzesentwurf mit Widner Nummer 1668 versehen soll den Vulnerable Youth Protection Act der Trump-Regierung vor Ort in Arkansas verankern. Transmenschen wird grundsätzlich ihre Identität abgesprochen und als Verwirrung verunglimpft. Dabei geht es vor allem darum, Geschlechterrollen allein auf weiblich oder männlich festzulegen und alle Abweichungen davon als kriminell zu brandmarken. Soweit sind wir also schon wieder gekommen. Doch auch von anderer Seite drohte Menschen mit von der sogenannten Norm abweichenden Geschlechteridentität bzw. Sexualität Gefahr, nämlich von medizinischer. In der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, also der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD, bei dem es sich um einen internationalen Diagnoseschlüssel handelt, der von der Weltgesundheitsorganisation WHO erstellt wird, stand Homosexualität als Krankheit bis 1992. Erst da verschwand es und tauchte in der 10. Revision dem ICD-10 nicht in jener Form auf. Allerdings blieben Transsexualismus und Transvestismus im Kapitel 5 psychiatrische Krankheiten, nicht psychotische psychische Störungen unter dem Schlüssel 302 sexuelle Verhaltensabweichungen und Störungen bis zur Revision 2019 in der ICD-11 auf, in der sie nicht mehr vorkommen. Es dauerte also bis ins 21. Jahrhundert, also genauer hin, bis vor 6 Jahren, dass Menschen, die sich einer abweichenden Lebensform schuldig machten, als psychisch krank eingestuft wurden. Eine lange Zeit des Kampfes, die noch nicht zu Ende geht und wie man an dem Beispiel aus Arkansas sieht, wieder neuen Fronten öffnet. Es ist eigentlich ein Skandal. Viele Jahrzehnte nach der Deklaration der Menschenrechte, nach den Erfahrungen des gewalttätigen, diskreditierenden Umgangs mit Menschen, die auf welche Weise auch immer als abweichendes Verhalten repliziert werden, dass die Sichtbarmachung davon wieder verboten wird. Wie in Ungarn derzeit entsprechende politische Akteure ihren homophoben Trieb unbeanstandet ausleben dürfen. Oder im öffentlichen Diskurs, ebenfalls von reaktionärer Seite kommend, queere Menschen unter den Generalverdacht der Pädophilie gestellt werden. Es sind nicht die alternativen Lebens- und Liebesentwürfe, die eine Gesellschaft zerstören, sondern die Diskriminierung, die Ausgrenzung dieser Menschen, die nicht in die sogenannte Norm passen. Dies führt zu Hass und Gewalt, nicht umgekehrt. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Kundgebungen weitergehen und sie laut, stark und präsent sind. Denn der Gegenwind, der auftaucht, ist nicht zu unterschätzen. Der konservativ-reaktionäre Ruck, der durch die Gesellschaft geht, hinterlässt seine Spuren vor allem bei vulnerablen Gruppen. Wir müssen zusammenstehen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Diffamierung und Hetze. Für ein gedeihliches, verständnisvolles, respektvolles Miteinander. Das, was eine Welt voller Love, Peace and Tofu ausmacht. Ich freue mich, dass Sie auch diese Episode von Love, Peace and Tofu bis zum Ende gehört habt. Und freue mich auf eure Gedanken, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Hört euch wieder rein bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.